Hallihallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, und wir sind mittendrin in der neuen Saison und wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, direkt mal die ersten Springen, die wir jetzt schon hinter uns haben, so ein bisschen Revue passieren zu lassen und mal zu schauen, wie sieht es eigentlich aus.
Ja, das machen wir.
Das machen wir. Wir fangen mit den Frauen an. Und die erste Station der Frauen war in Lillehammer in Norwegen. Wir nehmen einfach das Mixteam bei den Frauen jetzt mit rein.
Genau.
Weil das erste Springen war das Mixteam. Und ja, Sonja, das war doch sehr überraschend, das Ergebnis letztendlich im Mixteam.
Ja, das ist wahr. Also ich glaube, da hat jetzt in der Form nicht wirklich jemand im Vorfeld mit gerechnet, aber tatsächlich hat Japan das erste Mixed-Team-Springen gewonnen und das war auch, wie man jetzt dann im Laufe der nächsten Orte erkennen kann, auch kein Zufall. Also die japanische Mannschaft ist offensichtlich voll auf Olympiakurs.
Das merkt man richtig.
Ja, haben sie gleich zum Anfang mal schon ein bisschen das Revier markiert, sage ich mal, ne?
Ja, man dachte, also ich dachte zuerst, okay, das ist irgendwie eine, böse gesagt, eine Eintagsfliege irgendwie. Was ist mit den anderen? Aber nee, es ist wirklich so, dass die wirklich, die da mitgesprungen sind, zum Großteil echt eine richtig krasse Form haben.
Ja.
Ja. Das ist wirklich richtig toll. Und das, man muss auch sagen, Platz 2 Slowenien passt auch so irgendwie in das nächste, also in die nächsten Orte, die wir dann gleich uns mal anschauen, passt es irgendwie auch mit rein. Muss man einfach sagen, ne?
Genau. Also, wobei man natürlich sagen muss, also sie sind mit Nika Preutz, Domen Preutz, Nika Wodan und Timi Seitz angetreten. Jetzt könnte man natürlich meinen, na, vielleicht hätten sie statt Timi Seitz am Anfang auch mit Antje Landisek schon mal antreten können. Wer weiß, was dann passiert wäre. Aber der spielt später noch eine Rolle.
Genau, genau. Der hat später seinen großen Auftritt.
Richtig.
Ja, Platz 3 dann Österreich, auch nicht wirklich jetzt überraschend. Überraschend eher, dass es Platz 3 ist und nicht eher in den 1 oder 2. Aber auch da kann man so ein bisschen schon sehen, was sich so abzeichnet in eigentlich beiden Teams, wie die Form ist. Natürlich kann man nach 4 Weltcups jetzt nicht sagen, ja, das wird jetzt so die ganze Zeit bleiben. Aber man hat so ein ganz kleines bisschen schon so eine Richtung auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Muss man einfach sagen.
Genau. Das deutsche Team ist auf Platz 4 gelandet und profitiert absolut davon, dass das ein Mixteam-Wettkampf war. Denn wenn das ein Teamwettbewerb insbesondere, wobei man muss es fast sagen, bei beiden, aber natürlich nochmal viel mehr bei den Herren gewesen wäre, dann hätte sich der 4. Platz mit Sicherheit so nicht halten lassen.
Auf gar
muss
keinen Fall.
Muss man leider also aktuell davon ausgehen, ja. Es ist ja, also,
das ist wirklich richtig.
Okay, ich würde sagen, wir besprechen die deutschen Herren später.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist besser so, wenn wir die auf später verschieben.
Ja.
Ja, die Frauen waren dann am Samstag, haben sie ihren Weltcup, den Einzelweltcup eröffnet für sich selbst. Und und auch da war eine Japanerin vorne und die war ja auch schon im Sommer richtig, richtig gut. Und zwar die Maruyama, Gott, ich muss immer gucken, ich muss mich immer konzentrieren, dass ich den Namen richtig sage. Die hat ihren ersten Weltcupsieg geholt. Man hatte ja so ein bisschen, wir haben uns ja auch schon beim Sommercompris drüber unterhalten, man muss halt schauen, ob man das dann auch in den Winter rüber transferieren kann, aber bei ihr hat es wohl auch super funktioniert.
Ja. Und sie hat auch durchaus mit beachtlichem Vorsprung gewonnen.
Ja.
Also das war keine knappe Sache oder irgendwas, sondern sie hat schon sehr, sehr deutlich vor Abigail Strait und Lisa Eder klargemacht, wer jetzt aktuell die Chefin im Ring sein wird. Dahinter dann auch die beiden anderen Norwegerinnen, Anna Odine Ström und Heidi Dyhre Traserud. Irene Maria Kvandal nur auf 7. Das hat mich natürlich erstmal ein bisschen ich will nicht sagen geschockt, aber ich hatte sie tatsächlich weiter vorne gesehen schon. Dazwischen mit Katharina Schmid schon mal auf quasi im Auftakt Platz 6. Das ist, zumindest etwas, ne?
Ja, schon. Das hätte auch schlechter aussehen können. Das muss man ihr sagen, ein Top-10-Platz direkt am Anfang ist gar nicht schlecht, um in die Saison reinzustarten.
Ja. Genau, die Japanerinnen haben insbesondere im ersten Springen gleich gezeigt, was sie auch mannschaftlich können, auch nur die Frauen. Wir haben 5 Japanerinnen in den besten 12. Das ist schon, also man sieht, ich weiß nicht, was sie gemacht haben in den letzten Monaten, Jahren, aber offensichtlich haben sie sehr punktuell sich auf diese Saison konzentriert und das scheint auch zu funktionieren.
Ja, ich glaube, das ist echt so Olympiasaison.
Ja,
das ist man ja von den, von gerade von Japan, sage ich jetzt mal, oder auch von China und so weiter. Ja, eigentlich, wenn die Olympischen Spiele auch in deren Heimat stattfindet. Aber ich denke halt generell einfach, dass die Olympischen Spiele für solche Nationalitäten halt wirklich, ja, das Nonplusultra ist und da wird sich richtig, richtig gut drauf vorbereitet.
Ja.
Also natürlich muss man jetzt gucken, können sie es auch wirklich bis Olympia durchziehen, weil Olympia ist erst im Februar. Ne? Also es sind noch ein paar Monate bis dahin, da kommen auch noch ein paar, ne, ja gut, bei den Frauen leider ja nicht so, ein paar Highlights, aber Two Nights Tour kommt zum Beispiel dann bei den Frauen, es ist halt noch ein bisschen bis dahin, bis zu den Olympischen Spielen, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie halt trotzdem wirklich da, auch da einfach gut sein werden und
ja,
das weitertragen werden.
Zumindest sieht das Stand jetzt absolut danach aus,
ja.
Das muss man sagen, genau.
Ja.
Ja, wir haben, wie gesagt, mit Platz 6 Katharina Schmid, wir haben Platz 13 zum Auftakt gehabt, Juliane Seifert und nur in Anführungsstrichen 19. Platz für Selina Freitag. Hätte ich jetzt in dieser Form so auch nicht erwartet. Agnes Reisch ist 23. geworden.
Mhm.
Also die Deutschen haben im Auftakt noch Luft nach oben gelassen, sagen wir das mal so.
Genau, also es war sehr, sehr überraschend, dass Juliane Seifert die zweitbeste Deutsche ist und dass halt vor allem Selina Freitag und auch Agnes Reich halt so weit hinten gelandet sind. Also die, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das sehen wir jetzt ja gleich in den anderen Orten, aber da hat man eher auch mit Plätzen weiter vorne gerechnet bei den beiden.
Ja. Ja, ist so. Muss man einfach so sagen.
Ja.
Genau. Wir haben es am zweiten Wettkampftag in Lillehammer, hat sich das Bild ein bisschen ähnlich gezeichnet. Katharina Schmid knapp am Podest vorbei auf Platz 4 gelandet. Auch hier Juliane Seifert 11., kommt offensichtlich mit der Schanze auch sehr gut zurecht. Selina Freitag 21. Geworden und auch hier hat Nozomi Maruyama den Sieg eingefahren und eben auch abermals gezeigt, dass sie wirklich eine ganz starke Kandidatin dieses Jahr sein wird.
Auf jeden Fall. Und es ist halt einfach sehr, sehr überraschend, wie Nika Priots letztendlich abgeschnitten hat. Am zweiten Tag ist sie 3. geworden, also super gut. Am ersten Tag, müssen wir noch mal ganz kurz sagen, ist sie 15. geworden. Das
ja.
ist schon, das ist man wirklich nicht von ihr gewohnt. Da ist man wirklich, ja, ein bisschen erfolgsverwöhnt.
Ja,
man,
total.
Ich denke auch sie selbst. Ich denke auch sie hat ganz andere Ansprüche an sich selbst. Man merkt jetzt so langsam, dass sie sich ranpirscht, aber es ist auch schön zu sehen, dass es nicht nur Nika Priots jetzt so weitermacht, gewinnt, sondern dass sie halt auch einfach noch da jemand ist, der auch immer mal wieder anklopft und sagt, hey, jetzt bin ich mal dran.
Ja, absolut. Das war ja so die große Unbekannte jetzt erstmal, ne? Wie geht es jetzt weiter nach dieser Wahnsinnssaison von Nika Priots letztes Jahr? Was wird sie dieses Jahr zeigen? Kann das so weitergehen? Ja. So, wir sehen allerdings auch schon in der nächsten Weltcup-Station in Falun, sah die Sache schon wieder ganz anders aus, denn da hat zwar wieder Nozomi Maruyama den Sieg eingefahren, aber Nika Priots ist schon auf Platz 2 dahinter und hat da mit Lisa Eder, die in, ich war so ein bisschen, also gut, überraschend ist jetzt zu viel gesagt, aber ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass Lisa Eder gleich so weit vorne mit einsteigt. Das hat sie auch in den Springen vorher nämlich auch schon gezeigt, dass sie sehr gut dabei ist und ist hier dann eben auch auf Platz 3 vorgesprungen. Das ist schon beachtlich. Also vielleicht ist die Lücke in Österreich, die wir dachten, die jetzt insbesondere auch durch Eva Pinkelnicke gerissen wird, gar nicht so groß beziehungsweise kann gefüllt werden.
Auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es Lisa Eder ist, die da so weit vorne ist. Aber es ist sehr, sehr schön, dass wir wirklich dadurch, dass wir so viele Ausfälle hatten, trotzdem noch eine Springerin haben, die auch ganz vorne mitmischen kann. Das sieht bei den anderen ein bisschen durchwachsener aus. Zum Beispiel Julia Mühlbacher ist am ersten Tag in Falun 19. geworden. Aber trotzdem, man hat mit Lisa Eder jemand, der auf jeden Fall vorne mitmischen kann. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen.
Ja, absolut. Sehr, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall.
gleiches Bild letztendlich zeichnet sich auch am zweiten Tag aus. Hier hat dann sich Nika Preutz durchgesetzt gegenüber Naruyama. Also Nozomi Naruyama ist, die hat einen Lauf irgendwie, ne?
Oh yes.
Genau. Ja. Und dahinter dann auch schon eine meiner großen Favoritinnen für dieses Jahr. Ich wiederhole das auch nochmal, weil ich dahinter stehe. Irene Maria Quandal ist dann auf Platz 3. Dahinter allerdings auch schon wieder Sarah Takanashi und beste Deutsche Agnes Reisch auf Platz 5. Ich glaube, Agnes Reisch, da müssen wir ein Licht drauf werfen dieses Jahr.
Ja.
Ich bin gespannt, was sie für eine Saison abliefern wird.
Sie war ja letztes Jahr schon mit ihren Platzierungen sehr, sehr gut mit dabei und sehr, sehr konstant irgendwann. Also ich traue ihr wirklich zu, dass sie ja vielleicht sogar immer mal wieder die deutsche Fahne hochhalten kann, wenn Schmid und Freitag vielleicht nicht so ganz mit dabei sind. Oder es ist halt so ein Dreiergespann, dass die drei da weitergehen. Weil es sieht ja jetzt auch für Schmid ja sowieso, die ist Achte geworden, aber Freitag ist am zweiten Tag Zehnte geworden. Es wird besser und besser. Also sie kommt so langsam näher und näher wieder an die Plätze heran, wo man sie auch einfach sehen. Also, ne?
Ja, ist total. Einfach
so.
Wo sie auch hingehören. Und das ist natürlich auch super zu sehen, wenn sich das stabilisieren würde, dass wir eben nicht nur zwei Deutsche, also gut, ist, ne? Also ganz, ganz oben in der Wertung dann nicht nur zwei Deutsche haben, sondern eben auch dann vielleicht noch eine dritte, die da sich auch stabil mit einfinden kann. Das wäre toll.
Ja. Definitiv, das ist auch für ein Teamspringen, zum Beispiel auch bei Olympia ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur zwei Stück hast, die da ganz vorne mit dabei sind, sondern dass es halt wenigstens drei sind, damit vielleicht eine, um es jetzt mal böse zu sagen, so ein bisschen ausgleichen kann, damit du wirklich auch um die Medaillen mitkämpfst, weil das ist einfach das Ziel letztendlich.
Ja, ja, absolut. Ja, das war dann auch schon das schwedische Wochenende, beziehungsweise war gar kein Wochenende, ne? War glaube ich unter der Woche. Nee, stimmt gar nicht.
Nee, das war bei den Männern.
Bei den Männern war es unter der Woche, genau. Die Damen sind am Wochenende gesprungen und sind dann auch schon weitergezogen mit ein bisschen zeitlichem Abstand nach Wiesla zu ihrem sechsten Weltcup in dieser Saison schon. Und dort hat dann erstmal die Norwegerin Anna Odine Ström den ersten Sieg eingefahren vor Abigail Strait. Auch da war ja die große Frage, was machen die Kanadierinnen jetzt, nachdem Alexandra Lutet verletzungsbedingt ausfällt. Und Abigail Strait scheint auch hier die Fahne oben zu halten. Sehr genau, schön. Und hat sich auch vor wieder Nozomi Maruyama positioniert. Die ist Dritte geworden. Ja, was soll man sagen? Also sie stabilisiert sich in diesen Sphären und könnte die Nachfolgerin von einer Sarah Takanashi vielleicht werden.
Auf jeden Fall. Also da mit ihr muss man definitiv rechnen, dass sie jetzt immer vorne mit dabei ist. Und das ist wirklich, wirklich toll, dass da jetzt nochmal nach Sarah Takanashi eine Japanerin ist, die da wirklich durch die Decke geht. Das hat ja so ein bisschen gefehlt, muss man sagen. Und jetzt ist halt ja wirklich jemand mit dabei, die auch vorne mithalten kann. Wer in dieser Statistik gar nicht auftaucht, ist Nika Preutz. Da gab es eine ziemlich große Aufruhr drum, die ich auch vollkommen verstehen kann, diese Aufruhr. Sie wurde nämlich, sie war Qualifikationssiegerin, ist aber nach der Qualifikation disqualifiziert worden. Ja. Wegen, haltet euch fest, sie hat 100 Gramm zu viel zu wenig gewogen,
genau.
Hatte einen 1 Zentimeter zu langen Ski und wurde deswegen disqualifiziert. Ist heftig, aber ich denke, nach dem Ganzen, ne, was da war letzte Saison, muss jetzt die Jury oder die Materialkontrolle muss einfach hart durchgreifen. Und sie greift sehr hart durch, muss man sagen.
Ja, es ist einfach so. Also irgendwo sind Grenzen, die Grenzen müssen jetzt endlich eingehalten werden. Wir haben ja jetzt das lang genug durchgekaut in den letzten Jahren, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Und nun hat es halt Nika Preutz erwischt. Einerseits kann man sagen, was sind schon 100 Gramm, was ist schon ein Zentimeter. Andererseits kann man natürlich sagen, es ist Nika Preutz. Wie kann ihr das passieren? So, ein Glas Wasser und die 100 Gramm wären wieder drin gewesen irgendwie. So. Also, okay, es war so. Es war für sie natürlich ein großer Schock. Wahrscheinlich auch für das ganze slowenische Team in dem Moment ein großer Schock. Aber nun war es eben so. Und sie wird daraus lernen, denke ich. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das Absicht war oder sowas. Es passiert halt.
Ja. An ihrer Reaktion hat man schon ja gesehen, dass es sehr, sehr schlimm für sie war. Sie hat geweint, sie hat sich bei dem Trainer direkt entschuldigt, sie hat sich bei den Mannschaftskolleginnen entschuldigt. Das bricht mir auch irgendwie das Herz, weil so viel Schwere dahinter hängt, jetzt so, wenn du disqualifiziert bist, weißt du, weil direkt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aber es hat halt immer so einen faden Beigeschmack jetzt, ne, so nach dem Motto, oh, war es jetzt extra oder so, jetzt bist du mal erwischt worden, nein, und das traue ich halt so jemandem wie Nika Priots nicht zu, und wie gesagt, man hat halt auch ihr wirklich angesehen, dass es sehr aufrichtig war und dass es ihr einfach absolut leid getan hat.
Ja, denke ich
was
auch.
Was passiert ist. Ja, und letztendlich hat sie es auch gut weggesteckt, weil sie dann freitags am zweiten Tag auch direkt gewonnen hat.
So.
Das war dann auch direkt schon die Revanche dann für die Disqualifikation. Da sieht man dann auch, dass sie das einmal kurz rauslässt, was ja auch gut ist, und dann aber auch direkt wieder abliefert.
Ja, total. Man merkt halt auch, wie groß der Druck auf Nika Priots natürlich auch ist, ne? Also,
ja.
Ich meine, sie ist die absolute Überfliegerin der letzten Jahre im Skispringen und im Frauenskispringen und in Slowenien wahrscheinlich sowieso. Das ist natürlich dann ungünstig, wenn dir sowas passiert. Aber sie ist nur ein Mensch, das sehen wir. Sie ist auch eine relativ junge Person noch, darf man auch nicht ganz vergessen. Und insofern, glaube ich, war das schon gut, dass sie dann am nächsten Tag direkt den Sieg eingefahren hat. Perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei den Deutschen sieht es in Wiesler auch gar nicht schlecht aus. Wir hatten im ersten Tag Selina Freitag als beste Deutsche auf Rang 6, Reich auf 11 und Schmid auf 12. Das ist wirklich so, dass die sich da vorne jetzt so langsam so ein bisschen heranpirschen. Am zweiten Tag war dann Agnes Reich auf 5, richtig gut. Freitag auf 9 und Schmid nur auf 19. Und dazwischen war dann auch noch Juliane Seifert auf 16. Das ist wirklich ein kleiner Ausreißer, sage ich mal, von Schmid, aber finde ich jetzt nicht, ja, passiert. Ist halt so. Nicht jeder hat immer einen wundervollen, tollen Tag.
Ist ja, halt so. Genau. Ich meine, Katharina Schmid insbesondere, das ist ja nichts Unbekanntes. Sie nimmt natürlich diese Olympiasaison jetzt noch mit. Ich wünsche ihr natürlich, oder wir wünschen ihr natürlich, dass sie auch sich jetzt nochmal so ein Stück weiter nach vorne schieben kann, damit es eben dann auch pünktlich zu den Olympischen Spielen wirklich auch sie um die Medaillen mitkämpfen kann. Das wäre natürlich ihr schon wirklich absolut zu wünschen. Aber die Konkurrenz, und das sieht man eben ganz klar, ist dieses Jahr enorm groß. Richtig. Und stark vor allen Dingen. Also das hätte man nicht gedacht. Ich glaube, wir hätten nicht unbedingt gedacht, dass wir jetzt zu diesem Standpunkt oder zu diesem Zeitpunkt des Weltcups eine Japanerin mit doch durchaus deutlichem Abstand von Nika Priots auf 1 in der Gesamtwertung haben, mit 490 Punkten. Das ist wirklich eine Menge Holz. Dahinter 356 Punkte Nika Priots, das ist schon mal ein ordentlicher Abstand. Dahinter Anna Odine Ström, 308, Abigail Strait, Lisa Eder, Heidi Dürit-Raserüth auf Rang 6, darf man auch nicht ganz vergessen, weil die so ein bisschen unterm Radar fliegt, hat man manchmal das Gefühl. Dahinter Irin Maria Quandal, Nika Wodan, und dann kommt nämlich mit Katharina Schmid auf 9 die erste Deutsche vor Sarah Takanashi, und dann auf 11 folgt Agnes Reisch. Yuki Ito ist dazwischen noch und danach kommt dann Selina Freitag.
Ja. Das wird sehr, sehr interessant werden, auch die nächsten Stationen, wie es weitergeht. Ja. Man merkt so, dass sich so 1, 2, 3 auf jeden Fall ganz vorne festsetzen. Aber es kommen halt doch immer noch mal andere mit dabei, die das Ganze aufmischen. Also ich denke, man muss mit Nika Priots und Maruyama auf jeden Fall rechnen, dass die beiden da sich vorne festsetzen. Aber wir haben ganz, ganz viele hinten dran, die da mitmischen. Und das ist sehr, sehr gut, dass es halt, ne, das soll überhaupt jetzt nicht negativ klingen, dass es halt nicht immer nur Nika Priots ist, sondern dass es halt, ne, also noch mehr Abwechslung einfach gibt.
Richtig, das sehen wir ja bei den Männern dann im Grunde genommen auch gleich. Es ist natürlich ist es immer cool, so wenn ein Athlet oder eine Athletin da so abliefert, und es ist faszinierend zu sehen und so, das ist alles cool. Aber wenn ein bisschen mehr Abwechslung mal drin ist und ein bisschen mehr Spannung vielleicht am Ende auch, dann hat das natürlich auch schon was für sich. Und ich denke, die nächsten Stationen dann auch insbesondere vor der Tonight-Show und dann eben auch bis hin zu den Olympischen Spielen, das wird schon noch sehr, sehr spannend werden, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Ja. Da dürfen wir gespannt sein, was da als nächstes kommt.
Ja, auf jeden Fall. Das, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Ja. Wenn wir jetzt zu den Männern direkt rüber wechseln, saß in Lillehammer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Déjà-vu-mäßig aus. Man
ja, dachte, genau.
Ist man noch in der letzten Saison hängen geblieben oder was ist jetzt hier los?
Ja, richtig. Ist das ein Glitch in der Zeit oder was?
Ja, genau. Das war wirklich, also da hat nämlich Daniel Tschofenig vor Jan Hörl und Stefan Kraft gewonnen. Also da habe ich echt schon so gedacht, okay, geht das jetzt genauso weiter, wie es aufgehört hat? ja, wieder österreichische Dreierdominanz. Was soll man sagen? Schön, aber wir warten ab. Wir sehen es, dass es sich ein ganz kleines bisschen auch auflöst. Ja, bester Deutscher war Philipp Raimund auf Platz 6 und Felix Hoffmann auf Platz 10. Ich muss irgendwie so total darüber lachen, weil sich irgendwie wieder so ein Zweiergespann bei den Deutschen.
Ja.
Es ist wirklich, also es ist glaube ich, gefühlt das 300. Zweiergespann. Ne? Wir hatten Hannawald und Schmidt, wir hatten Uhrmann und Georg Speth, wir hatten Freitag und Freund, wir hatten Geiger und Eisenbichler. Weißflug Thoma. Irgendwie ist es immer so ein Zweiergespann und es geht genau so weiter.
Ist weird, ist, ne? Ja, witzig. Ist echt so. Ja. Ist krass.
Aber ja, wir sind froh, dass es dieses Zweiergespann gibt, weil dahinter passiert nicht so viel oder zu viel. Man kann es jetzt sehen, wie man will, ne?
Ja, das ist halt echt irgendwie so schwierig, weil man will es nicht so wieder so schlecht reden. Es sind schon wieder so, wo man denkt, Alter, auch hier haben wir ein Déjà-vu, ne? Wir waren doch hier schon mal, wo zwei oder einer vorne war und dann kam nichts und dann kam irgendwann der Rest so. Und denkst du, oh Leute, wir dachten alle irgendwie, gerade nach der letzten Saison, wir sind über diesen Punkt hinaus, aber irgendwie sind wir nicht, oder kommen wieder dahin, oder vielleicht ist es jetzt ein Anfangsphänomen, mal gucken, wie sich's weiterentwickelt, aber der Anfang war auf jeden Fall, glaube ich, für alle Beteiligten sehr ernüchternd aus deutscher Sicht.
Ja, es war halt wirklich, also man muss es einfach sagen, es tut mir leid für den Ausdruck, aber es war scheiße, ne? Also alleine Wellinger und Paschke, die direkt die Quali nicht geschafft haben bei Lillehammer Tag 1. Karl Geiger, der es Gott sei Dank über die Quali hinweg geschafft hat, aber dann nicht in den zweiten Durchgang geschafft hat, als 40. im ersten Durchgang ausgeschieden ist. So zieht sich das ja dann am zweiten Tag auch irgendwie so weiter. Immer die Youngstars vorne glänzen, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber wenn wir jetzt mal auf die Misere gucken, da haben es dann letztendlich dann, hat Wellinger es nicht in den zweiten Durchgang geschafft, haben wenigstens alle die Quali geschafft, ist ja schon mal was, aber Wellinger hat es nicht in den zweiten Durchgang geschafft, die anderen beiden waren irgendwie ziemlich weit hinten, da kann man froh sein aktuell, dass man Raimund und Hoffmann hat, die da wirklich echt vorne glänzen, also Chapeau.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist halt auch so ein bisschen die Frage, woher rührt das jetzt wieder? Also was sind die Gründe dafür? Klar, da kann man es wieder lange drüber überlegen. Und ich glaube, wenn sie die Gründe immer so genau wüssten, könnten sie ja abstellen. Also das ist halt einfach nur mal das große Mysterium des Skisprings. Wenn es manchmal nicht läuft, dann rauszufinden, warum es nicht läuft. Aber Fakt ist nur mal, es läuft halt für einige nicht. Also sie machen gerade die alten Hasen sozusagen keine gute Figur, während dann eben, wie du schon gesagt hast, Philipp Raimund und Felix Hoffmann eine sehr, sehr gute Figur machen. Bei denen läuft es absolut. Ja. Und sie sind ganz vorne mit dabei, das muss man sagen. Also gerade, wenn wir uns jetzt den zweiten Tag in Lillehammer angucken, Kobayashi, Preutz, Hoffmann, Raimund, Kraft, Lanišek, Tschofenig, Hörl. Also das ist die Creme de la Creme des Herrenskisprings und mittendrin eben diese beiden Deutschen. Das ist natürlich schon richtig geil einfach.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich richtig toll, dass die beiden wenigstens vorne mithalten können, weil auch da zeichnet die sich halt wirklich ab, dass da wirklich viele vorne mit dabei sind. Also wir haben einen Kobayashi, der einfach wirklich gut ist, einen Domen Preutz, wo man ja immer wirklich denkt, oh mein Gott, er ist, glaube ich, doch auch in einem Sprung, in einem Trainingsdurchgang ist er ja wirklich, hat er ja mit seinem Gesicht gebremst und hatte überall Verletzungen gehabt. Ja, geht wieder hoch und springt wieder um sein Leben. Macht es aber halt wirklich, also der stürzt sich ja da echt rein wie sonst irgendwas und liefert wirklich ab. Chapeau. Und dann hast du aber auch einen Andrzej Lanišek, der wirklich super ist. Wir haben die Österreicher, also es ist wirklich heftig, was sich da vorne wirklich tut, ja, muss man einfach sagen.
Ja, und dass sich eben noch nicht einer abgesetzt hat, der eine ist, ne? Sondern es ist auch hier, wie wir es bei den Frauen haben. Okay, da ist es vielleicht mit der Jan-Partnerin ein bisschen klarer, aber hier bei den Herren ist es durchaus sehr viel mehr Wechsel drin. Und das sehen wir dann auch, wenn wir nach Falun gehen, zur vierten Station, beziehungsweise zum vierten Springen.
Ja.
Da haben wir nämlich dann mal wieder in guter alter Manier Stefan Kraft auf der Eins stehen. Vor Andrzej Lanišek, vor Philipp Raimund, vor Stefan Embacher, den dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Der hat sich nämlich bei den Österreichern auch dahin gemausert. Vor Jan Hörl, vor Daniel Čufenik. It's Austria, was soll man sagen? Ja. Kobayashi, Hoffmann, Wladimir Zukrawski, den sollten wir auch nicht ganz vergessen, weil der hat sich nämlich auch sehr stabilisiert nach vorne hin. Dann haben wir mit Marius Lindvik einen der Norweger, bei denen wir ja so ein bisschen unsicher waren, wie läuft es für die Norweger dieses Jahr. Gerade natürlich, logischerweise Lindvik und Vorfang. Ja.
Aber ja, es läuft ziemlich gut. Und Wladimir Sokrawski, muss man echt sagen, der trainiert ja mit den Deutschen. Das trägt auch wieder Früchte. Also dieses dieses Trainieren, Partnerschaft und so weiter von sehr, sehr guten, großen Nationen mit kleineren Nationen trägt immer wieder Früchte. Das muss man einfach sagen und finde ich echt toll, dass sie das immer mehr gibt, die zusammenarbeiten.
Ja, das freut mich auch immer. Das ist wirklich cool. Insofern können wir Wladimir Zukrawski ja schon ins deutsche Team mit reinrechnen irgendwie.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, im Grunde. Falun sah es dann auch für Pius Paschke und Andreas Wellinger schon ein bisschen besser aus mit 18 und 19. Sie backen halt jetzt kleinere Brötchen. Was willst du machen? Du kannst es nicht ändern. Karl Geiger, 48. Also bei dem ist irgendwie der Wurm ziemlich tief drin, so vom Gefühl.
Oh ja.
Ja,
es tut einem wirklich sehr, sehr leid. Mal schauen, wie es, wir sehen jetzt gleich, wie es in den anderen Stationen aussieht. Natürlich wieder, wer hält die Fahne hoch? Philipp Raimund ist Dritter geworden, also der ist wirklich mega, mega stark. Felix Hoffmann auf 8, das ist auch ein richtig gutes Ergebnis, also den findet man immer mindestens in den Top 10. Danke dafür, dass es euch gibt.
Richtig gut.
Ja, bei Stefan Kraft muss man auch noch sagen, dass er ja irgendwie, man hat überall gelesen, ja, historischer Rekord und so weiter und so fort. Er hat den 46. Weltcup-Sieg seiner Karriere eingefahren und ist damit an Martin Nykänen vorbeigezogen. Nee, ist gleich mit Martin Nykänen. Und er hat einen Punkterekord eingefahren. Mhm. Der Punkterekord liegt aktuell bei 15.811 Zählern und ist Janne Ahon, ist der der diese 15.811 Zähler hat. Er hat aber jetzt 15.758 Zähler und ist damit auch an Janne Ahon vorbeigezogen. Das nur dazu. Müssen wir ja auch mal hier hochhalten, weil Stefan Kraft einfach ein absolut hervorragender, herausragender Athlet ist, der danach aber auch nach Falun zuerst mal eine kleine Pause gemacht hat, weil nämlich sein Nachwuchs bald auf die Welt kommen soll. Deswegen wird man ihn jetzt dann gleich in Ruka und auch in Wiesla nicht mehr auf der Ergebnisliste finden, weil er in eine kleine Babypause gegangen ist.
Genau. Und Stand jetzt ist es, glaube ich, noch nicht da.
Nee, lässt sich Zeit.
Genau, aber nur die Ruhe ist natürlich auch toll, wenn er kann sich's ja auch leisten und erlauben und dass das Team ihm das auch ermöglicht, ist schon super. Insofern alles Gute an dieser Stelle auch an die Ehefrau Marisa, die dann jetzt demnächst einen kleinen Mini-Kraft auf die Welt schmeißen wird.
Also Nachwuchs ist auf jeden Fall gesorgt im österreichischen Team.
Da brauchen wir uns, glaube ich, so schnell wirklich keine Sorgen zu machen. Ne?
Nee, aber wirklich nicht.
So, dann ging der ganze Tross weiter nach.
Ja.
Hier, Dings, wie heißt das? Ruka.
Ruka, Kuusamo, ja. Ach ja, es ist immer wieder schön, in Ruka und Kuusamo, also in Ruka zu sein oder auch nicht. Es ist immer wieder das gleiche Spiel irgendwie. Es wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Alles ein bisschen turbulent, nennen wir es jetzt mal.
Ja. Oder wie hat Karl Geiger gesagt? Kusamo, man kennt's.
Man kennt's, genau, richtig.
Man kennt's. Ja, lief nicht so gut. Insgesamt gab ein Wettkampf sozusagen für die Herren mit einem Durchgang.
Hm.
Und dann war es auch schon wieder vorbei mit Ruka. Ja,
richtig.
Also war sehr windig alles. Genau, es hat sich durchgesetzt an Zelanischek vor Randy Kaidu und Dom Preutz. Dahinter auf 4, hallo, hallo, Wladimir Zugravski.
Ja.
Ryo Yokobayashi auf 5, Valentin Foubert auch auf 5, punktgleich. Mhm. Das kann er sich übers Bett hängen. Mit Ryo Yokobayashi punktgleich zu sein. Dahinter Andreas Wellinger, also dem gelang in Ruka doch ein ganz gutes Ergebnis. Nico Kytosau auf 8 hat natürlich dann erstmal für die Finnen auch eine gute Position erreichen können. Pius Paschke ist 9. geworden, Gregor Deschwanden auf 10, Felix Hoffmann auf 11, Jofenik, Fettner, Sündal, Östwölf und dann geht das so weiter. Geiger, ja. 27. geworden. Das war natürlich jetzt auch nicht dick. Gut, Philipp Raimund hat hier einen dicken, fetten Ausrutscher hingelegt mit 32 Punkten, 32. Platz. Das ist natürlich jetzt nicht ein Kracher, aber man muss eben sagen, es waren schon sehr schwierige Bedingungen in Ruka insgesamt. Ne? Also das sollte man jetzt dieses Ergebnis nicht auf die Goldwaage legen.
Nee, das hat er auch nicht gemacht. Er hat sich am Anfang sehr darüber aufgeregt, was ich auch verstehen kann, aber am Mikrofon war er dann wirklich eigentlich sehr, sehr gesammelt und sehr, sehr reflektiert, fand ich. Was er ja manchmal auch ein bisschen, ist ja manchmal so ein bisschen, temperamentvoll, sage ich mal so. Aber da war er wirklich sehr, 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 sehr reflektiert und hat halt einfach gesagt, ja, ist so, aber abhaken und fertig, weiter geht's. Und ja, es ist ja auch gut, dass es kein zweiter Durchgang sie haben ja angefangen, aber letztendlich hat ja kein zweiter Durchgang stattgefunden, deswegen kann man noch mehr abhaken letztendlich.
Ja, genau, das war auch gut so, da hat die Jury auch wirklich gut reagiert. Ist natürlich für die Leute in Ruka, das Publikum, die angereist sind, schwierig, aber wie auch Sandro Pettel gesagt hat, wir sind am Anfang der Saison, wir haben eine Olympiasaison vor uns, es macht einfach keinen Sinn, da was zu riskieren. Die Bedingungen haben es eben nicht anders hergegeben und dann muss man da auch vernünftig sein und sagen, wir lassen das bleiben, bevor sich noch irgendjemand wehtut und dann womöglich seine Olympiachance verpasst.
Ja, das ist auch genau richtig so. Ja. Müsste man eigentlich immer so sehen, natürlich, aber gerade wenn Olympia ist, ist es halt noch mehr so, dass man darauf achten sollte, da niemanden irgendwie in Gefahr zu bringen.
Total. Gut, aber so ist es nun mal in Finnland, wir kennen das ja und irgendwie ist es ja auch schon traditionell.
Ja, so es wär komisch, wenn es anders wäre, also muss man auch einfach sagen.
Ja, und danach ging es weiter nach Polen, das ist also jetzt an diesem Wochenende hat das Ganze stattgefunden, in Wisla, das ist erste Station der großen Kamelsdorf-Abschiedstournee zu Hause. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass die Polen ihren König auch dementsprechend würdigen werden, aber es ist ja nicht die einzige Station dieses Jahr in Polen, insofern wird die große Party, denke ich, dann noch in Zakopane stattfinden.
Oh ja.
Ja, so, dann haben wir oben wieder einen Preutz stehen. Nicht nur die Schwester, sondern auch der Bruder haben gezeigt, dass sie was drauf haben. Dom Preutz, alles in die Waagschale geschmissen, in alter Dom Preutz-Manier. Es wird immer so bleiben, der wird sich dahingehend nicht mehr ändern. Beide Tagessiege eingefahren. Ich bin begeistert.
Ja, ich auch. Ich finde es toll. Also, dass dafür, dass er immer einen sehr, sehr waghalsigen Sprung hat und wir wirklich sagen müssen, er ist halt einfach eigentlich eine Wundertüte, was das angeht und vor allem halt beim Skifliegen eigentlich richtig Gas gibt, dass er jetzt beim Skispringen und auch direkt am Anfang der Saison so gut drauf ist und so absolut abliefert.
Ja.
Toll. Weiter so, wirklich. Es sei ihm wirklich gegönnt.
Genau, und halt auch einigermaßen stabil, muss man sagen. Das ist ja bei Dom Preutz auch nicht unbedingt jedes Mal der Fall gewesen. Ja, sondern du hast ja entweder Hop oder Top häufig gehabt und jetzt stabilisiert er sich auf einem hohen Niveau. So sieht zumindest Stand jetzt aus. Das ist schon ziemlich cool. Und auch er ist, den muss man mit auf dem Zettel haben, offensichtlich, wenn es jetzt um die ersten großen Titel geht, um die Vierschanzentournee und eben auch um Olympia.
Auf jeden Fall. Und man hofft halt, dass es definitiv auch weiter so tragen kann. Aber ich würde ihn jetzt mal so einschätzen, dass er es halt einfach macht, weil er hat halt einfach Augen zu und durch.
Ja.
Der ist halt cool drauf. Also, wie gesagt, der hat sich noch nicht mal was daraus gemacht, dass er mit seinem Gesicht gebremst hat. Wieso sollte ihm irgendwie auch einen kleinen Rückschlag was ausmachen letztendlich? Also ich glaube wirklich, dass mit ihm auch im Laufe der Saison immer wieder zu rechnen ist, weil er einfach so eine coole Socke ist, der glaube ich, nicht viel nachdenken muss und auch nicht so viel sich aus allem macht letztendlich. Ich glaube, ja, das ist ein großer Vorteil für ihn.
Ja, das stimmt. Der ist irgendwie schon so ein bisschen direkt und rau und davon gibt es irgendwie auch nicht mehr so ganz viele. Das gab es früher öfter mal, aber heute nicht mehr. Also, nee, naja, es ist halt Domprius. Was sollen wir sagen? Ihr wisst es ja selbst. Genau. Dahinter hat sich Philipp Raimund im ersten Weltcup, also im ersten Springen in Wiesla, auf den zweiten Rang gemausert. Das heißt, wir schnuppern schon an dem ersten Tag Sieg für Philipp Raimund. Dahinter Ryoyo Kobayashi, alle Achtung. Auf 4 Ancel Lanišek, dahinter auf 5 Felix Hoffmann. Also wie gesagt, die beiden Deutschen sind wirklich ganz weit vorne mit dabei. Daniel Čufenik hat sich dann auch auf den 6. Platz vorgekämpft. Wladimir Zukrawski wieder auf 11, auch sehr gut. Ja. Jan Hörl auf 16, das ist ein bisschen erstaunlich, dass wir ihn doch für seine Verhältnisse recht weit hinten finden. Pius Paschke 17. geworden, Marius Lindwig 18. Ja, Jonas Schuster, 22. Mal gucken, was aus dem diese Saison noch wird.
Ja, er ist ja für Stefan Kraft eingesprungen in Wiesla. Genau. Hoffen wir mal, dass er einfach durch seine guten Sprünge im Team bleiben kann, auch wenn Stefan Kraft dann zurückkommt.
Ja.
Hoffen wir es für ihn. Ja, und dann sind wir wieder auf der Suche nach den anderen Deutschen und müssen wieder ein bisschen scrollen. Und dann haben wir auf Platz 39 Andreas Wellinger und Karl Geiger leider an beiden Tagen nicht über die Qualifikation hinausgekommen.
Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt an Karl Geiger verhalten wird. Ob er weiter im Weltcup bleibt oder ob er vielleicht jetzt erstmal zurückgeht ins Training.
Ja.
Vielleicht auch nach Hause Engelberg Klingenthal auslässt oder eins von beiden auslässt. Vielleicht sogar Andreas Wellinger auch.
Ich bin auch gespannt. Also man ist halt die Frage, was, ja, ich denke schon, dass es besser ist, wenn man zuerst mal vielleicht jetzt eine Pause einlegt, trainiert zu Hause oder auf einer anderen Schanze trainiert, weil auf der einen Seite ist es gut, wenn man halt im Wettkampfgeschehen mit dabei bleibt, aber es bringt halt auch nichts, wenn du ständig die Quali nicht schaffst oder du schaffst es nicht in den zweiten Durchgang. Ja. Das macht am Selbstbewusstsein halt ziemlich viel und zwar Negatives. Da ist echt die Frage, holst du dich jetzt erstmal ein bisschen zurück und trainierst, weil letztendlich ist auch für Karl Geiger der Auftakt in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee eigentlich auch sehr, sehr wichtig und ich denke, dass er da auch eigentlich abliefern will. Klar wird er, hoffe ich auch irgendwie, weil es ist seine Heimschanze, aber mit der aktuellen Form ist auch das irgendwie in Frage zu stellen und es ist, als Karl Geiger-Fan muss ich sagen, spricht mir das echt absolut das Herz,
das so zu sehen. Also es ist schon wirklich erstaunlich. Selbst wenn Karl Geiger in einer nicht guten Verfassung hätte man nicht gedacht, dass er regelmäßig die Quali nicht packt. Ja. Also finde ich wirklich schwierig. Insofern, ich kann es mir eigentlich fast nicht anders vorstellen, außer dass der Bundestrainer da jetzt eine Reaktion zeigt und ihn und vielleicht auch, wie gesagt, Andreas Wellinger rausnimmt und die beiden jetzt doch erstmal ins Training schickt, weil, also es scheint ja nicht nur, es scheint ja nicht eine Anlage zu sein, wo man sagt, passt mir einfach nicht diese Schanze, da komme ich nicht klar drauf, sondern das ist ja hier offensichtlich ein etwas größeres Problem und insofern, ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Und wie es dann halt auch einfach weitergeht, wie lange die Pause geht, wie es dann aussieht. Ja, man kann ihm einfach nur, und auch Andreas Söllinger, einfach nur wünschen, dass sich da irgendwie der Knoten löst, dass sie das finden, was Probleme bereitet. Ich gehe bei Karl Geiger auch ganz stark davon aus, dass es immer noch sein, und das war auch in der letzten Saison und auch in der vorletzten Saison schon so und auch davor schon so, dass er halt sehr, sehr seine rechte Seite da so sehr dominant immer in der Luft ist. Also sein rechter Arm ist immer sehr dominant in der Luft. Das war vor 2 Saisons, war das überhaupt gar kein Problem. Er hat abgeliefert ohne Ende. In der letzten Saison hat es schon Probleme gemacht und jetzt ist es halt noch mehr zum Problem geworden, hat man das Gefühl. Ich meine, ich bin, ne, bin jetzt nicht der Experte, aber für mich ist das eigentlich das, was immer wieder mir so direkt ins Auge fällt, dass das halt, dass er da so unglaublich krumm rauskommt, muss ja, man einfach sagen.
Es ist ja irgendein Symptom für irgendetwas.
So. Ja.
Ne? Also je unguter oder wie auch immer man es beschreiben möchte, irgendwas passt ja nicht. Je unpassender der Sprung, desto arm irgendwie bei Carl Geiger. Kann
ja,
man das
ja halt richtig.
Sehr gut absehen. Ja.
Das siehst du schon da dran. Am Arm siehst du schon, das wird gut oder wird nicht gut. Also,
ja.
Ja,
genau.
Muss man dann einfach mal schauen. Aber ja, letztendlich, wie gesagt, man kann einfach nur hoffen, dass es besser wird für beide.
Ja, also ich denke mal, sie werden irgendwas jetzt machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das jetzt erstmal so weiterläuft. Insofern warten wir mal ab, was die nächsten Tage bringen und schauen dann mal voraus ein bisschen. Gut, vielleicht nehmen sie Klingenthal noch mit, weil Klingenthal natürlich zu Hause auch immer eine ganz gute Chance ist. Schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht, auch zur Vierschanzentournee hin. Aber zumindest Raimund und Hoffmann, auf die zwei beiden können wir offensichtlich setzen. Das, glaube ich, kann man jetzt so sagen. Das haben die letzten Springen jetzt auch gezeigt. Das sind keine Eintagsfliegen. Und man sieht es auch in der Gesamtwertung. Wir haben Philipp Raimund jetzt aktuell auf Rang 4 und Felix Hoffmann auf Rang 7.
Ja.
Sehr gut zu diesem Zeitpunkt der Saison. Es führt aktuell tatsächlich Dom Preutz, was ich einfach faszinierend finde. Dahinter mit Ancelanišek auch einer, bei dem ich das jetzt nicht gedacht hätte. Der hat vor kurzem noch dieses gelbe Trikot gehabt.
Ja.
Ja, krass mega einfach. Cool.
Ja. Ja, oder?
Danach Ryoyo Kobayashi auf 3. Wie gesagt, Philipp Raimund auf 4. Daniel Tschofenik auf 5. René Kaido auf 6. Also auch bei hier sehen wir, die Japaner, auch die Herren, sind gut dabei. Stefan Kraft ist auf 8 jetzt gefallen, aber das liegt eben, wie gesagt, auch daran, dass er jetzt die letzten 3 Wertungsdurchgänge oder Wettkämpfe nicht mitgemacht hat, weil er einfach nicht da ist. Insofern ist diese Position jetzt erstmal nicht weiter zu bewerten. Jan Hörl ist auf 9. Ich glaube, der muss noch seine Form abschließend finden. Der ist noch nicht richtig drin in den richtig. Dingen. Stefan Embacher, einer der Österreicher, die man so ein bisschen aus dem Augenwinkel vielleicht nur betrachtet, aber durchaus auf dem Schirm haben sollte.
Auf jeden Fall.
Wladimir Zukrawski, 11. Super.
Ja. Ja.
Ja, also es ist viel Mischung auch hier drin. Es ist noch kein Top-Favorit, der sich abgezeichnet hat für alles, was da jetzt noch kommt in dieser Saison. Ich bin mal gespannt, was daraus noch werden wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es wird sehr, 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 sehr spannend. Und ja, so macht es aber auch einfach Spaß, muss man einfach sagen. Wenn sich das noch so gar nicht, wenn jetzt ständig ständig gewinnen würde, würde man schon sagen, oh Gott, okay, abgehakt. Aber so ist es wirklich immer noch sehr, sehr, gerade auch so die Enden, also wenn der letzte gesprungen ist, dann ist es immer noch super, super, ne, mit diesem Balken, der immer hoch geht und so, wo man dann schon denkt, oh Gott, wie sieht's jetzt aus? Und das ist eigentlich das, was es halt auch einfach ausmacht, diese Spannung. Ja. Ist das jetzt geworden oder ist das nicht geworden? Und das macht es halt auch letztendlich einfach aus und das ist halt, das macht mega Spaß.
Genau, macht momentan wirklich sehr viel Spaß zuzugucken. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was da jetzt noch kommt in der nächsten Zeit. Wir melden uns vor der Vierschanzentournee nochmal. Richtig. Mit dem aktuellen Sachstand. Und dann können wir auch schon so langsam so ein bisschen zu den Favoriten schielen, die da vielleicht sein werden.
Oh ja, wir können unsere eigenen Favoriten auch wieder nennen.
Ja. Oh Gott, das wird
schwierig. Da sind wir jetzt gut drin. Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns dann wieder und dann schauen wir mal, was die Vierschanzentournee dann so bringt.
Oh ja, wir sind sehr gespannt drauf. Also, wir hören uns ganz, ganz bald wieder.
Bis dann. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.